Herrlich. Gott hören und leben. Eben haben wir gemeinsam gebetet und eine Facette von Gebet ist das Sprechen mit Gott, aber die andere Facette ist ja das Hören. Gott möchte uns ansprechen, zu uns sprechen. Und schon im Alten Testament ermutigt Gott uns, dass wir auf ihn hören und dass, wenn wir auf ihn hören, dass wir dann wirklich leben können. Also leben mit echter Qualität. Und wer sehnt sich nicht nach wahrem, echten Leben und hat eine zumindest winzige Vorstellung, wie echtes Leben aussehen kann, im Gegensatz zu einem sich durchs Leben quälen und irgendwie so vor sich hin leben und vegetieren und sich getrieben fühlen. Wahres, echtes Leben. Wir lesen das in Jesaja 55, Vers 3, dass Gott sagt, neigt euer Ohr und kommt zu mir. Und dann dieser starke Satz, hört und eure Seele wird leben. Manchmal ist das ja so, wir leben natürlich physisch, aber eigentlich ist das kein Leben, was wir da leben. Das ist eigentlich alles ziemlich tot. Aber Gott sagt, hört, hört auf mich, hört mein Wort, hört und eure Seele wird leben. Und dann sagt Gott, und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Letztes Jahr hat sich unsere Gemeinde intensiv mit der David-Geschichte beschäftigt und wir wissen, obwohl David ein Mann nach Gottes Herzen war, hat er Tiefen erlebt und er ist auch immer wieder in Schuld geraten. Da haben sich Abgründe aufgetan, aber obwohl David untreu war, Gott blieb ihm treu. So ist unser Gott. Und so treu, wie er damals schon David war, so hat er verheißen, mit uns, seinen Menschen, einen ewigen Bund zu schließen. Und diesen Bund hat er mit Jesus, mit uns geschlossen. Als Jesus auf die Erde kam, für uns starb und auferstand, ist dieses neue, feste Bündnis, von dem wir letzten Sonntag gehört haben, in Gang gekommen. Und wir sind eingeladen in diesen ewigen Bund, in diese ewige Verbindung mit Gott. Und seit Jesus wissen wir, dass er das Wort Gottes ist, was wir hören müssen. Im Neuen Testament lesen wir von einer besonderen Situation, in der Gottes Herrlichkeit aufleuchtete und Jesus wurde vor ihnen, er war mit drei Freunden auf einen Berg gestiegen, umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und Mose und Elia, also Menschen des Alten Testamentes, erschienen und unterredeten sich mit ihm. Siehe da, überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke kam und sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen oder modern meine ganze Freude habe. Ihn hört. Wir merken, wie Gott hier das ganze Gewicht auf Jesus legt, seine ganze Herrlichkeit auf Jesus legt. Und indem wir Jesus hören, zieht sozusagen Gottes Herrlichkeit durch unsere Ohren in unser Innerstes und wird uns verwandeln. Unsere Sinne, unser Leben, unser Verhalten. Wir sind Träger der Gegenwart Gottes. Und nun kann man ja Bedenken haben, wenn wir so aufgefordert werden, ihn hört, weil Gott sich durch Jesus hörbar macht, ja, sind wir überhaupt in der Lage, Gottes Stimme zu hören? Und Jesus ist da ganz praktisch. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn ihr aus meinem Stall seid, wenn ihr zu mir gehört, dann hört ihr auch meine Stimme. Das war damals ein Bild, was jedem eingängig war. Jeder wusste, Schafe hören die Stimme des Hirten. Ich habe jetzt nicht so viel in der Großstadt mit Tieren zu tun, habe nicht mal ein Haustier, aber seit einer Woche führe ich einen Hund aus. Und ihr glaubt's nicht, der kennt mich schon bestens, nach ein paar Tagen. Also ich bin mir sicher, dass die Leute damals verstanden haben, meine Schafe hören meine Stimme. Da gibt's keinen Zweifel, das ist so. Wir dürfen sicher sein. Und Jesus sagt, und ich kenne sie und sie folgen mir. Ja, das werdet ihr tun und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und falls ihr besorgt seid um eure Sicherheit, also niemand wird meine Schafe aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Also er spricht uns zu, auch wenn wir das vielleicht kaum glauben können. Wir werden seine Stimme hören. Er wird sich hörbar machen, wenn wir nur zu ihm gehören. Und er bietet uns maximalen Schutz. Wir werden nicht geraubt werden. Das ist eine ganz starke Stelle. Und nun kann man sich ja fragen, wenn gesichert ist, dass, wenn wir zu Jesus gehören, wir auch seine Stimme hören, also wir den hören, dem wir angehören, hören also auch von einer Zugehörigkeit kommt, von einem Zugehörigsein, dann ist die Frage, ob wir uns heute neu entscheiden wollen, zu ihm zu gehören. Vielleicht haben wir das in unserem Leben ja schon x-mal entschieden und immer wieder festgemacht. Vielleicht aber ist das noch gar nicht so klar. Und Gott bietet uns heute an, dem klar zu werden. Wir dürfen zu ihm gehören. Seine Herrlichkeit soll in unser Leben ziehen. Und wir können vielleicht noch mal überlegen, wem wir denn wirklich gehören. Wenn wir den Sorgen gehören, dann hören wir diese Stimmen und lassen uns davon bestimmen. Wenn wir der Bitterkeit und Enttäuschungen gehören, dann werden wir ständig nur diese Stimmen der Empörung hören und sie werden unsere Ohren betäuben, dass wir Gottes Stimme schlecht hören können. Wir können die Stimme Jesu nur hören, wenn wir uns sozusagen wie ein Instrument stimmen lassen. Von seiner Wahrheit stimmen lassen. Und wir stimmen uns, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn werfen. Also nicht Vertrauen als so einen Leistungsprozess, sondern als einen Entschluss, ihm Recht zu geben, das für wahr zu halten, was er zusagt. Dass wir uns entschließen, ja, zu dir will ich gehören. Und dann sagt Jesus, dann wird es so sein, meine Schafe hören meine Stimme. Wir dürfen immer wieder klären, wem wir gehören, damit so ein existenzielles Hören von Gott nötig wird. Für Schafe war es existenziell oder ist es existenziell, die Schafe des Hirten zu hören, weil Schafe sonst orientierungslos sind. Und wir brauchen das auch, Gottes Stimme zu hören. Wir brauchen Orientierung in unserem Leben. Und es geht nicht darum, mal hier und da irgendwas von Gott zu erkennen oder zu hören, sondern dass unser gesamtes Leben auf Gott abgestimmt ist, für Gott stimmig wird. Dass wir, je länger wir mit ihm unterwegs sind, spüren, was mit ihm übereinstimmt und was nicht. Und uns danach ausrichten. Jesus sagt in dem Prozess vor Pilatus in Johannes 18, Vers 37, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Also wir hören die Wahrheit durch unsere Wahrhaftigkeit. Wir hören das Heilige durch die Heiligung unseres Lebens. Wir müssen nichts tun. Glauben heißt Gott in unserem Leben erlauben, zulassen, ihn klingen lassen. Wie eine Musiksaite in Schwingung gesetzt wird, wird unser Glaube von Jesus in Schwung gebracht. Da dürfen wir sicher sein. Und sein Geist wird bewegen, dass wir ein Wohlklang in dieser Welt werden. Wichtig ist, ob wir überhaupt in dem Konzert mit Jesus mitspielen wollen. So, ob wir sozusagen als Saite überhaupt am Platz sind. Dass wir uns von ihm stimmen lassen, uns auf ihn abstimmen. Meine Schafe hören meine Stimme. Nun braucht hier niemand Sorge haben, dieses inspirierte geistliche Hören, über das ich rede, hat nichts mit krankhaftem Stimmenhören zu tun. Also die Unterscheidungsfähigkeit von Realität und Vision zwischen äußerer Stimme des Körpers und innerer Stimme des Geistes Gottes bleibt völlig erhalten. Und wir können das jederzeit prüfen. Nun ist es ja so, dass Gott in erster Linie durch Jesus selbst zu uns spricht. Also Jesus ist das Wort Gottes an uns. Und wir haben die Bibel wie ein Geschenk und können die ganze Geschichte Gottes mit seinen Menschen nachlesen und Gottes Wort hören. Und Gott wird dieses Wort immer wieder aktuell lebendig machen in unseren verschiedenen Lebenssituationen. Es soll ein lebendiges, aktuelles Wort sein. Und so kann ein Bibelvers plötzlich dir heute für heute eine Botschaft sein, eine Orientierung durch deinen Tag. Aber neben diesem, dass Gott uns sein Wort lebendig macht und Gottes Geist uns sein Wort in Erinnerung ruft, und das geht natürlich besser, wenn wir aktuell mit Gottes Wort täglich leben, als wenn das irgendwie so aus der Konserve kommt, weil wir schon mal irgendwas gehört und irgendwann früher schon gelesen haben. Neben dem, dass Gott sein Wort, sein geschriebenes Wort aktualisiert in unserem Leben, wird Gott auch einfach in unseren Alltag, in unsere Situationen sprechen. Und das wird in der Regel kein akustisches, hörbares Reden sein, so wie wir, als wenn wir uns Gottes Wort sagen lassen oder laut vorlesen. Aber es ist auch mehr als nur so ein innerer Gedanke. Also ich erlebe Gottes Wort oft als etwas Drittes, als klare Sätze, die ich plötzlich tonlos höre, manchmal überraschend, als Gedanken, auf die ich nie gekommen wäre, manchmal als Erinnerung, als Hinweis, wie ein Stück Offenbarung, etwas Prophetisches. Und die Bibel sagt uns, wir sollen in so einem prophetischen Sinn leben, dass wir Gottes Stimme für unsere Situationen hören. Und freilich wird das, was wir da, wenn wir es denn von Gott hören, immer im Einklang mit Gottes Wort stehen. Aber es wird aktuelle Impulse setzen in unserem Leben. Meine Schafe hören meine Stimme. Es gibt dieses geräuschlose, klare Hören, dass Gott seine Sätze in unseren Alltag spricht. Und so lesen wir in der Bibel, dass Menschen von Gott etwas Konkretes hörten, vermutlich mit einem inneren geistlichen Hören Gottes Stimme wahrnahmen und davon in Bewegung gesetzt wurden. Vertrauende Freunde im Alten Testament und die Nachfolger Jesu im Neuen Testament, sie brechen auf zu dem, was sie nicht kennen, aber sie bleiben darin unbeirrt, denn sie haben Gottes Stimme gehört. Sie überschreiten Abgründe und sie hören den Herzschlag ihres Herrn, der sie in eine gute Zukunft führt. Als Pilger unterwegs heißt die Gebetswoche, das ist der Titel der weltweiten Gebetswoche. Und natürlich denken wir da an Abraham, den Vater des Glaubens, der Gottes Stimme hörte, der dieses Geh Gottes hörte, vertrauensvoll reagierte und in neue Lebensumstände aufbrach. Glaube setzt in Bewegung und auch wir dürfen mit Gott immer wieder ein neues Kapitel aufschlagen, unser Zelt abbrechen und ein neues Kapitel aufschlagen, in neue Situationen gehen, uns herausfordern lassen. Abraham hörte Gottes Stimme und lebte wirklich. Er entfaltete ein Leben in Fülle. Er erlebte Lebenserfüllung und er erlebte die Erfüllung von Gottes Verheißungen. Und er wurde so zum Segen für viele. Wozu müssen wir Gottes Stimme hören? Und was müssen wir denn hören, um wirklich zu leben? Ich habe mal drei Punkte herausgegriffen. Einmal höre und lebe mit geklärter Identität, nämlich als geliebtes Kind Gottes. Was Jesus galt, dürfen wir für uns persönlich nehmen. Dies ist mein geliebtes Kind, an dem ich meine ganze Freude habe. Das sagt Gott über dich. Und da gibt es sicher viele Stimmen in deinem Leben, die etwas anderes über dein Leben gesagt haben. Aber das ist die Stimme, der du Glauben schenken solltest. Du bist Gottes geliebtes Kind, an dem Gott seine ganz besondere Freude hat. Er wollte gerade dich. Und das musst du hören, um gesund leben zu können, um eine gesunde Selbstsicherheit als Kind Gottes zu entfalten. Um nicht geknechtet zu leben, sondern immer wieder friedevoll und entspannt in all den menschlichen Begegnungen und Umständen zu leben. Du bist Gottes geliebtes Kind, egal was andere Stimmen sagen und egal ob du es selbst für wahr halten kannst, nach all dem, was du vielleicht erlebt hast. Aber das ist die Wahrheit und die musst du unbedingt hören, um zu leben. Und dann gibt es einen zweiten Punkt. Höre und lebe, und zwar geschützt und mutig. Du musst unbedingt Gottes Fürchte dich nicht hören. Das fürchte dich nicht steht 366 Mal in der Bibel. Und vielleicht nicht zufällig, vielleicht tatsächlich für jeden Tag im Jahr einmal, plus Schaltjahr. Also würde mich nicht wundern, wenn Gott sich dabei das gedacht hat, aber das weiß ich natürlich nicht. Das ist nur eine witzige Vermutung. Gottes, fürchte dich nicht. Das gilt dir an wirklich jedem Tag deines Lebens. Und vielleicht auch an besonderen Tagen, die nur alle 4 Jahre kommen. Fürchte dich nicht. Ich glaube, das musst du hören, um wirklich zu leben. In einem gewissen Maß ist ja Angst oder Furcht gesund. Sie gehört zu unserem Überlebensmechanismus, dass wenn wir eine Bedrohung wahrnehmen, dass wir dann reagieren. Das ist erstmal gesund, das schützt uns vor Gefahr. Aber es gibt so viel ungesunde Angst. Und das griechische Wort im Neuen Testament, das da verwendet wird, ist Phobos, von dem ja das Wort Phobie stammt, das wir alle in unserer Sprache kennen. Und dabei handelt es sich eben um eine ungesunde Angst. Da stimmt das Verhältnis nicht von der Furcht oder der Bedrohung. Da liegt eine falsche Einschätzung unsererseits vor, eine falsche Wahrnehmung halten wir für real. Wir überschätzen die Situation der Gefahr und unterschätzen gleichzeitig unsere Fähigkeit, und ich ergänze jetzt mal erst recht die Fähigkeit, die wir doch mit Gottes Hilfe haben, dieser Gefahr zu begegnen und mit ihr fertig zu werden. Ich denke, wir kennen das alle. Zu den häufigsten Phobien gehören Ängste rund um unsere Gesundheit, um Finanzen, um das Älterwerden, um den Tod, um Einsamkeit, um Ablehnung, Scheitern, die Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen, Furcht vor Spinnen, vor dem Fliegen, vor Höhe, vor Schlangen, auch die Angst, etwas zu verpassen oder nicht wichtig genug zu sein. Es gibt lauter irrationale Ängste, die wir völlig überschätzen. Ich habe meine Angst vor Spinnen erst verloren, als ich schon Kinder hatte. Manche Ängste ziehen sich durch unser Leben und manche sind einfach irrational. Und manchmal stehen wir so davor und wissen nicht, wie wir die aus unserem Leben rauskriegen sollen. Und ich denke, wir alle kennen irgendeine Form von Ängsten. Die Angst, überfordert zu sein von dem, was auf uns zukommt, dem nicht gewachsen zu sein, was alles geschehen kann. Aber Gottes Geist verursacht keine Angst, keine Furcht. Gottes Geist verursacht etwas anderes, und zwar eine gesunde Furcht, eine Ehrfurcht vor Gott. Und die meint nicht, dass wir uns vor Gott fürchten müssen. Das wissen wir durch Jesus, der für uns gekommen ist. Sondern eher das Gegenteil. Es ist die Erkenntnis dessen, wer Gott im Verhältnis zu mir und all dem Furchterregenden ist. Diese Ehrfurcht, die Gottes Geist in uns wirkt, die bedeutet Respekt, Verehrung, Anbetung, Staunen, Liebe zu Gott. Und in dieser Ehrfurcht erkennen wir Gottes Macht und seine Möglichkeiten. Und angesichts von Gottes Macht werden Sorgen klein, kriegen all das, was uns, wovor uns graut, ein gesundes Verhältnis. Diese Ehrfurcht, diese Liebe zu Gott ist das Mittel gegen alle anderen Ängste und Phobien, mit denen wir im Leben zu kämpfen haben. Ehrfurcht bedeutet, sich darüber zu freuen, dass Gott größer ist. Er die Regie führt. Er über allem steht. Also wenn wir angstfreier leben wollen, dann müssen wir in diese gute Gottesbeziehung zurückfinden oder hineinfinden, wo wir wissen, wir sind geliebt und wir brauchen uns nicht fürchten. Es ist kein Zufall, dass mit dem Rückgang der Ehrfurcht in unserer Kultur alle möglichen Ängste aufploppen. Das ist typisch. Aber da, wo wir mit Gott unterwegs sind, wo wir tiefer mit ihm einsteigen, können wir angstfreier leben. Und ein dritter Punkt, wir müssen etwas Drittes hören, nämlich sein aktuelles Wort für uns, was er grundlegend in der Bibel offenbart hat. Jesus, der das Wort Gottes an uns ist. Wir müssen klar an Gottes Wort orientiert leben, denn Gottes Wort ist ein Schutzraum für uns. Gott weiß es besser als wir. Und erst wenn wir klar an Gottes Wort orientiert leben, wird unser Leben auch segensreich für andere Menschen werden. Und wie das aussieht, dass wir nicht nur einen Zufluss von Gott haben und dann zu so einem abgestandenen Gewässer werden, sollen wir ja einen Abfluss haben, dass sozusagen aus uns das Gute von Gott herausfließt. Und da hat Jesus einen beeindruckenden Satz gesagt. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und wer an mich glaubt, also wer von mir trinkt, wer aus mir lebt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. In Johannes 7, Abvers 37. Jesus nimmt da Bezug auf eine Prophetie des Hesekiel in Kapitel 47. Und das knüpft an den Ausblick, den wir im letzten Buch der Offenbarung haben in Kapitel 21. Ein wunderbares Bild von einem Strom, der, wo er hinkommt, alles gesund macht und fruchtbar macht, was er berührt. So soll unser Leben aussehen. Und wenn wir uns so einen Strom vorstellen, dann verstehen wir, dass Jesus zu Zachäus sagt, weil du mich aufgenommen hast, ist deinem Haus heute Heil widerfahren. Ein Leben, dem Heil widerfährt, ist ein Leben, das wieder Gottes Herrlichkeit weitergibt. In der Zachäus-Geschichte ganz praktisch, indem er das, was er hat, teilt. Es ist ein Vorrecht, dass Gottes Geist uns so erfüllen will, dass er in unserem Inneren wie zu einem Strom werden möchte, dass wir so auf diese Weise Träger der Gegenwart Gottes sein dürfen. Wir können ja nur erkennen, was wir lieben. Nur das, was wir lieben, das wird uns auch verwandeln. Wir müssen uns nicht anstrengen, heilig zu werden, sondern Glaube als Glück begreifen, dass wir uns Gott aussetzen, dass wir ihn hören, seine Wahrheit hören, in unser Leben einwirken lassen und dann alle Heilung dadurch geschehen lassen, die von Gott für unser Leben bereit liegt. Glauben heißt erlauben, heißt Gott erlauben, dass er sein Werk an uns tut. Ihm allen Raum geben. Dann kommt es bei uns zu einer Tiefe, zu einer Durchlässigkeit der Herrlichkeit Gottes. Dann öffnet sich unser Leben wieder für andere. Wir dürfen Gott den ersten Platz in unserem Leben geben. Gottes Herrlichkeit will sich uns anvertrauen, sucht unsere Aufnahme, so wie Jesus sein Zelt aufschlagen will in unserem Leben. Gottes Herrlichkeit sucht Aufnahme in unseren Ohren, in unseren Herzen, in unseren Köpfen, in unseren Händen und Füßen. Gottes Herrlichkeit sucht unsere Offenheit, unseren Glauben, unsere Entscheidung zu vertrauen, hinzuhören und etwas umzusetzen. Der Zustand unseres Herzens und Gottes Wille stehen ja in einer Wechselbeziehung, in einer wirksamen Beziehung. Wir haben immer ein Mitspracherecht. Gott wirbt um unser Beteiligtsein, aber er zwingt es uns nicht auf. Unsere Sehnsucht willigt ein, was geschehen kann, oder verweigert es. Gott hat mit der Erschaffung der Welt beschlossen, nicht über uns hinwegzugehen, nicht über unseren Glauben hinwegzugehen. Wir können ihm dienen oder ihn hindern. Deshalb erfahren wir nochmal so einen Kick und eine Ermahnung zweimal im Neuen Testament, dass wir Gottes Geist nicht dämpfen sollen. Also das klingt ja so ein bisschen harmlos, aber in der griechischen Sprache ist das ein ganz intensives Wort aus der Welt des Klanges. Das heißt, wenn wir den Geist dämpfen, dann wären wir wie ein verstimmtes Instrument. Und ob man nun musikalisch ist oder nicht, wenn irgendwas komplett verstimmt ist, dann tut das schier weh in den Ohren. Und so genau sollen wir nicht sein. Wir sollen sozusagen gestimmt sein, in Übereinstimmung mit Gott sein. Das soll stimmig werden in unserem Leben. Und der zweite Vers in Epheser 4, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Das ist auch fast in unserer Sprache dieses Betrüben ein bisschen harmlos, auch wenn so ein trübes Glas Wasser auch nicht mehr so schmackhaft ist. Aber eigentlich steht da im Griechischen ein ganz intensives Wort, mit dem ein Schmerz bei den Geburtswehen gemeint ist. Also etwas, wo man schreien könnte, was schmerzt. Gott möchte, dass wir seinem Geist allen Raum geben, dass wir auf ihn hören. Und dann können wir Lebenskünstler des Unmöglichen sein. Dann gibt es dieses Wechselspiel mit Gott, wenn wir nicht seinen Geist dämpfen, wenn wir ihn nicht betrüben. Gott will uns beteiligen. Er gibt uns Anteil an den Dingen, die durch ihn möglich sind. Das ist etwas ganz Großartiges. Gott beteiligt uns. Wir sind Teilhaber der Herrlichkeit Gottes. Was Gott redet, das sucht als Gegenüber unser hörendes Herz, offene Ohren. Was Gott wirkt, sucht unsere segnenden Hände. Was Gott möglich macht, sucht einen Glauben, der bereit ist, für das Unmögliche zu ringen. Wir sollen unsere wahre Größe leben, zu der Gott uns berufen hat, dass die Liebe Gottes in unseren Lebensadern fließen kann und wir so zu einem Strom werden für die gottbedürftige Welt, für unser Umfeld, dass wir zu einer Quelle werden. Unser Vertrauen, nicht unser Wille, ist die wahre Kraft, dass wir alles Berufene und Vorbereitete von Gott ins Leben bringen. Wir dürfen mit Gott kooperieren, hinhören, uns öffnen. Das hörende Herz sucht Gottes Nähe. Wir dürfen unser Ohr zu Gott neigen, hören und leben. Hören und leben. Wir dürfen durch unser Vertrauen Gott die Tür öffnen, dass wir Gottes Möglichkeiten quer durch unser Leben ermöglichen, dass wir Gottes Ermöglicher sind, dass alles Heilsame und Stärkende von Gott durch uns in unser Umfeld fließt. Jesus sagt, dem, der vertraut, dem ist alles möglich. Nichts ist unmöglich. Und hoffentlich sind wir bereit, im Vertrauen einen langen Weg zu gehen. Und wir dürfen unbesorgt sein. Gott kann sich klein machen. Gott braucht nicht unseren großen, starken Glauben. Aber wir dürfen alles geben, was wir haben. Egal, ob das viel oder ganz wenig ist. Und so können wir beginnen, ein Lebenskünstler des Unmöglichen zu sein. Dieses Wechselspiel mit Gott zu spielen, an seinem Wirken beteiligt zu sein und eine Quelle zu sein. Herrlich, Gott hören und leben. Das wollen wir hören in der nächsten Woche. Höre und lebe mit geklärter Identität als geliebtes Kind Gottes. Höre und lebe geschützt und mutig mit dem Fürchte dich nicht Gottes. Höre und lebe klar an Gottes Wort orientiert, seinem Schutzrahmen und dann wie eine Quelle zum Segen für andere. Wir werden gleich ein Lied zur Besinnung hören. Wir haben heute im Gegensatz zu letztem Sonntag die deutschen Titel reingestellt. Da kommt nicht das Wort herrlich vor, sondern das Wort wunderbar, aber das meint wunderbar, herrlich, großartig. Eigentlich könnte man das austauschen, also wann immer ihr wunderbar hört und seht, da könnte genauso herrlich stehen. Und in dieser Zeit der Besinnung wollen wir Gott Antwort geben. Wir wollen festmachen, zu wem wir eigentlich gehören wollen, auf wen wir hören wollen. Wir wollen es zulassen, was Gott uns zuspricht. Unsere Identität, sein Fürchte dich nicht, dass wir seinem Schutzrahmen vertrauen und ein Segen für andere werden können. Nach dieser Besinnung, wo wir mit Gott so ein inneres Bündnis knüpfen können, werden wir Gott gemeinsam loben mit der Band. Und in der Zeit wird es die Möglichkeit geben, für sich beten zu lassen. Und das ist gut, sich segnen zu lassen für neue Aufbrüche. Wenn ihr empfindet, ja, ich sollte ein neues Kapitel an irgendeinem Punkt meines Lebens aufschlagen, mein Zelt abbrechen und neu aufbauen an einem besseren Ort, dann lasst für euch beten, lasst euch segnen dafür. Und wir können Abendmahl nehmen. Christi Leib ist für uns gegeben, damit wir Teilhaber der Gnade sind. Christi Blut ist für uns vergossen, dass wir Teilhaber werden können, Kinder Gottes, denen Vergebung, Heilung und Befreiung gehört. Abendmahl könnt ihr individuell oder mit jemand nehmen und nach vorne kommen in der Zeit, in der wir Gott loben. Was immer euch dient, nehmt das mit. Hört Gottes gute Stimme in eurem Leben. Amen.